Deutschlandfunk. Streitkultur. Heute im Studio begrüßt sie Ute Reckers. Es ist ziemlich genau 4 Jahre her, dass das Coronavirus sich in Deutschland ausbreitete. Heute, vor 4 Jahren, schlossen zum ersten Mal die Schulen und Kitas. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wurden abgesagt. Am 22. März 2020 trat dann das bundesweite Kontaktverbot in Kraft, der erste Lockdown. Und das war der Beginn eines 3-jährigen Ausnahmezustands.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Alles steht unter der Überschrift daheim bleiben.
Ich möchte gerne wieder arbeiten. Ich möchte gerne keine Kurzarbeit mehr machen müssen.
Was mit den Kindern angestellt wird, ist eine Unverschämtheit in der Schule, dass man ihnen Masken zwingt.
Das will ich auch grundsätzlich sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Dazu, glaube ich, ist es wichtig, dass man eine klare Botschaft sendet den Ungeimpften. Ihr seid jetzt raus.
Meine eigene Familie ist gespalten, ja, weil ein Teil hat sich impfen lassen und ein Teil nicht, sodass die Leute nicht mehr miteinander reden können.
Wir haben verlernt, das auszuhalten, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass sie nebeneinander stehen können.
Tja, diese O-Töne von Politikern einerseits und von Demonstranten und Demonstrantinnen sogenannter Corona-Demos aus der Zeit der Pandemie, die machen vielleicht deutlich, wie die Stimmung während der Pandemie sich entwickelt hat, wie sie doch immer gereizter wurde und sich eine gesellschaftliche Spaltung auftat. Viele Konflikte schwelen bis heute in unserer Gesellschaft. Die FDP hat im vergangenen Jahr gefordert, eine Enquete-Kommission im Bundestag einzusetzen, also ein Gremium aus Parlamentariern und Experten, um die Corona-Politik aufzuarbeiten und für die Zukunft aus Fehlern zu lernen. Wie können wir die Corona-Pandemie aufarbeiten? Darüber möchte ich heute diskutieren mit Heribert Prantl, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, Buchautor und Jurist. Schönen guten Tag, Herr Prantl nach Regensburg.
Ich grüße Sie sehr.
Und aus Münster zugeschaltet ist uns Jörg Phil Friedrich, bekannt für seine Kolumnen in der Tageszeitung Die Welt. Er ist Philosoph und Publizist. Guten Tag, Herr Friedrich.
Guten Tag, Frau Reckers.
Dass die Corona-Pandemie in irgendeiner Form aufgearbeitet werden sollte, darüber sind sich ja mittlerweile fast alle einig. Allerdings, wie soll das passieren? Herr Prantl, wie stehen Sie denn zu einer Enquete-Kommission im Bundestag?
Frau Reckers, ich bin sehr dafür und habe in meinen Kolumnen immer dafür geworben. Wir können, wir sollen, wir müssen aus der Krise lernen. Wir müssen festhalten, was richtig war und was falsch. Und das muss aufgearbeitet und aufgeschrieben werden in einem Bundestagsprotokoll. Ich meine als Ergebnis der Untersuchungen einer Enquete-Kommission. Die Enquete-Kommission ist eine Kommission, die vom Bundestag eingesetzt ist, überfraktionell. Eine Arbeitsgruppe aus Wissenschaftlern und Politikern, möglichst breit. Und ich denke, da geht's, und das ist oft ein Argument, das einer solchen Enquete-Kommission entgegengehalten wird. Es geht nicht um Schuldzuweisungen. Ich will weg von dem kommunikativen Desaster, das wir 3 Jahre lang erlebt haben. Ich will wissen, was war richtig und was war falsch. Und wenn ich die bisherigen 31 Enquete-Kommissionen sehe, die erste von 71 bis 75 zur Lage der Psychiatrie in Deutschland, bis hin zur letzten zu den Lehren aus Afghanistan, dann denke ich doch, dass diese Enquete-Kommissionen wirklich gute Arbeit leisten.
Dankeschön. Die Position von Heribert Prantl war das. Jörg Phil Friedrich, Sie haben sich in einem Meinungsartikel in der Welt bereits skeptisch gegen eine Enquete-Kommission gezeigt. Warum?
Ich glaube, dass wir zu wenig öffentliche Auseinandersetzungen haben würden. Wir haben ja mit Kommissionen im Zusammenhang mit der Pandemie schon einige Erfahrungen gemacht. Und die Erfahrung, die wir da gemacht haben, ist, dass allein schon die Auswahl der Experten, die dort zusammenkommen, hochgradig politische Entscheidungswege beinhaltet. Da werden Kompromisse geschlossen, da werden Leute zusammengestellt, die in irgendeiner Weise wissenschaftliche Kompetenz haben. Und dann wird hinter verschlossenen Türen beraten. Da finden möglicherweise Diskussionen statt. Und am Schluss dieser Kommission steht dann ein Konsenspapier, in dem dargestellt wird, was gut war und was schlecht war, wie Herr Prantl es gerade sagte. Aber ob wir damit diese tiefe Zerwürfnis, die wir heute in der Gesellschaft haben und die ja letztendlich von der Pandemie angestoßen wurde, die sich jetzt auf andere Bereiche ausbreitet, ob wir die damit in irgendeiner Form einfangen könnten, das wage ich sehr zu bezweifeln. Einfach weil das Ganze dann schon in geschlossenen Strukturen abläuft. Was wir in Wirklichkeit brauchen, ist eine breite öffentliche Diskussion im Parlament, in den Medien, in der Gesellschaft, in der alle wirklich zu Wort kommen und in der wir uns wirklich gegenseitig zuhören und in der dann hoffentlich wieder Verständnis füreinander aufgebaut wird. Und das, glaube ich, werden wir mit so einer Enquete-Kommission nicht erreichen können.
Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich bin Ihrer Meinung, Herr Friedrich, dass wir eine breite Diskussion brauchen. Aber diese breite Diskussion braucht einen Kern. Und dieser Kern wäre die Arbeit der Enquete-Kommission. Ich wäre nicht so skeptisch wie Sie, von vornherein zu sagen, na, da gibt's viele Interessen und die Fraktionen benennen ihre Sachverständigen. Ich bin schon der Meinung und ich vertraue der Wissenschaft insoweit, dass ich sage, wenn dieses Gremium wirklich multiprofessionell besetzt ist, wenn von den Pädagogen über die Ärzte, die Virologen, die Kommunikationswissenschaftler, ganz wichtig, ganz, ganz viele Disziplinen vertreten sind, dann erwarte ich von einer solchen Enquete wirklich eine Grundlage für eine fruchtbare Debatte. Ich habe nichts davon, wenn ich einfach die Diskussionen, die wir in den vergangenen Jahren hatten, nochmal wiederholen, wenn die Leute ihre bekannten Positionen austauschen. Ich brauche eine wissenschaftliche Grundlage, die tatsächlich vielleicht auf der Basis einer Zeitleiste, bis zu welchem Zeitpunkt war bestimmte Maßnahmen verhältnismäßig. Bis zu welchem Zeitpunkt muss man die Dinge mit großer Skepsis betrachten? Da meine ich schon, Wissenschaft hat da in ihren verschiedensten Zweigen viel beizutragen. Natürlich, Sie haben von den Medien geredet. Es braucht auch eine Aufarbeitung der Corona-Behandlung in den Medien. Da würde ich mir wünschen, dass vielleicht der Presserat so etwas in die Hand nimmt.
Aber Herr Prantl, genau in dem, was Sie jetzt so vehement gesagt haben, kommt für mich genau das zum Ausdruck, was ich genau als den falschen Weg ansehe. Sie haben dreimal das Wort Wissenschaft und wissenschaftliche Basis genannt und Sie haben Wissenschaftler aufgezählt, verschiedene Disziplinen aufgezählt, die in dieser Kommission vertreten sein sollten. Was für mich die Lehre aus der Diskussion um die Pandemie ist und auch um andere große Debatten, die wir im Moment führen, Stichwort Klimawandel, ist, die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sind keine wissenschaftlichen Entscheidungen. Es sind politische Entscheidungen und es muss ein gesellschaftlicher Konsens her. Dazu kann die Wissenschaft ihren Beitrag leisten, aber die Wissenschaft ist nicht dazu berufen, zu sagen, was richtig und was falsch ist im politischen Sinne. Was wir machen müssen, ist, wir müssen darüber nachdenken, wie soll in Zukunft wissenschaftliche Expertise wirklich in politische Entscheidungen eingeführt werden? Wie können wir verhindern, dass Politik in Zukunft sich sozusagen hinter der Wissenschaft versteckt?
Herr Friedrich, ich höre so ein bisschen raus, also Sie wünschen sich eine möglichst breite, transparente Aufarbeitung. Sie haben Sorge, bei der Enquete-Kommission könnte das so ein bisschen alles unter Verschluss passieren. Nun muss ich allerdings Ihrem Argument entgegenhalten, dass ohne Enquete-Kommission die Corona-Pandemie kaum noch Thema im politischen Betrieb ist. Also wie würden Sie dann ohne diese Kommission das Thema wieder aufs Tableau heben wollen?
Wir haben zum Beispiel eine ganz wunderbare Stellungnahme des Ethikrates vor ungefähr einem Jahr bekommen. 160 Seiten stark, leider schlecht kommuniziert worden damals, wo es um die Verletzlichkeit, die grundsätzliche Verletzlichkeit und die Widerständigkeit des Menschen geht, die sich in der Pandemie gezeigt hat. Auf diese Resultate können wir ja zurückgreifen. Und was wir jetzt brauchen, ist eine Debatte. Und da sehe ich ganz klar das Parlament selbst in der Verantwortung. Das Parlament ist der Ort, in dem diese Diskussionen geführt werden müssen. Und zwar fraktionsübergreifend. Es passiert nicht. Aber glauben Sie wirklich, dass, wo wir schon in der Ampelkoalition ja schon jetzt einen riesigen Dissens über diese Enquete-Kommission haben, dass selbst wenn wir die dann hätten, dass wir da irgendwie etwas bekommen, was diese Zerrissenheit der Gesellschaft in irgendeiner Weise einfängt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wir müssen meiner Meinung nach wirklich einfach offen fordern und da den Druck aufbauen aus allen Richtungen, dass wir sagen, wir brauchen, um gesellschaftlichen Frieden wieder zu bekommen, den konstruktiven, aber offenen Streit im Parlament zu diesem Thema.
Ich bin völlig der Meinung des Kollegen. Wir brauchen den offenen Streit, aber ich glaube, dieser Streit braucht einen Kern, an dem er
Herr Prantl, wenn ich da mal einhaken darf, also Sie sind beide auf jeden Fall für eine Aufarbeitung. Wenn Sie eine Enquete-Kommission vorsitzen würden und dafür sorgen würden, dass es nicht so eine Gesprächsrunde, eine interne wird, wie Herr Friedrich befürchtet, dass es nicht zu einseitig wird, dass es aber auch keine politische Abrechnung wird. Worauf würden Sie achten? Welche Themen müssten zur Sprache kommen?
Nun ja, wenn wir befürchten, dass es nur zu Schuldzuweisungen kommt, dann wäre der Untersuchungsausschuss der richtige Ort. Aber das wollen wir ja beide nicht. Es geht um Schlussfolgerungen. Und ich will gern wissen, was ist der innerste, was ist der abwägungsfeste Kern des freiheitlichen Rechtsstaates? Was sind die Grundrechte, die abwägungsfest sein müssen? Das interessiert mich als Jurist und als Grundrechtsfreund im Jahr des Jubiläums des Grundgesetzes ganz besonders. Und dann will ich wissen, wie schaut für die Zukunft ein Infektionsschutzgesetz aus? Wo müssen Änderungen gemacht werden? Ich will nicht, dass wir die Dinge, die wir in den letzten 3 Jahren Corona erlebt haben, quasi als Blaupause nehmen und damit in die nächste Krise gehen. Ich will, dass wir lernen.
Herr Prantl, wenn ich da noch mal nachfragen darf, Sie haben ja Ihre Beobachtung aus der Corona-Pandemie auch in einem Buch verarbeitet mit dem Titel Grundrechte in Quarantäne. Und Sie haben öfter kritisiert, dass die Grundrechte zum Teil über Gebühr eingeschränkt worden sind. Und das ist ja auch zum Teil bereits richterlich bestätigt worden. Stichwort, die Ausgangssperren in Bayern waren nicht verfassungsgemäß. Gibt es weitere Beobachtungen aus der Pandemie, an die Sie sich erinnern, wo Sie Magenschmerzen hatten? Einfach damit man vielleicht noch mal ein Beispiel hat, sich in Erinnerung ruft.
Naja, es ist die Magenschmerzen setzen ein, sobald ich davon zu reden anfange. Noch nie wurde in Grundrechte so eingegriffen wie in den 3 Corona-Jahren. Schulen geschlossen, Kindergärten geschlossen, Geschäfte geschlossen, Grenzen geschlossen, Versammlungen verboten, Demonstrationen verboten. Wir haben erlebt, wie Spaziergängern das Sitzen auf der Parkbank verwehrt wurde. Wir haben wirklich erlebt, wie alle anderen Grundrechte beiseite springen mussten, wenn der Staat auch nur behauptet hat, dass diese Maßnahmen, die er verordnet hat, dem Lebensschutz dienen. Die Freiheitsrechte sind so umfassend eingeschränkt worden. Es ging um Berufsfreiheit, um Religionsausübungsfreiheit. Es ging um die Freiheit, sich zu begegnen, sich zu versammeln. Und das sind die Freiheiten, die die Demokratie konstituieren. Darum ist mir, um es nochmal zu sagen, die Enquete-Kommission im Grundgesetz-Jubiläumsjahr besonders wichtig. Es reicht mir nicht, wenn der Bundespräsident dann schöne Reden halten wird, wie wichtig die Grundrechte ist. Die Grundrechte müssen sich in den Krisen bewähren.
Aber da spricht der Jurist. Ja. Ich habe eigentlich nur eine Frage, muss ich sagen. Ja. Wenn diese Enquete-Kommission, die Sie beschreiben, da würden dann doch aber gerade nicht die Epidemiologen und die Virologen sitzen, sondern das wäre doch eine Kommission, in der die Juristen, die Staatswissenschaftler, die Politikwissenschaftler sitzen würden, die Verfassungswissenschaftler.
Auch.
Wir haben ja in unserer Gesellschaft erlebt in den 4 Jahren, dass wir letztendlich in diese Situation gekommen sind, in der wir heute sind, weil wir eine ganze Weile lang glaubten, dass wir vor allem auf die Naturwissenschaftler hören müssen, dass die Pandemie ein naturwissenschaftliches Problem wäre, was mit naturwissenschaftlichen, medizinischen, virologischen Mitteln und so weiter zu bekämpfen ist, dann kommen eben solche Sachen wie Schulschließungen dabei heraus. Und was jetzt doch dann passieren müsste in dieser Kommission ist, dass wir uns endlich abwenden von dieser naturwissenschaftlichen Orientierung. Wie gesagt, die Naturwissenschaften sind unser bestes Mittel, Wissen über die Natur herauszufinden. Das würde ich nicht abstreiten. Aber sie können uns nicht sagen, was wir politisch machen sollen. Also müssen andere Leute in so einer Kommission Kommission sitzen, wenn wir dann schon so eine Kommission machen wollen.
Daher wäre ich falsch verstanden worden, wenn ich jetzt wieder nur die Virologen und die sonstigen Fachwissenschaftler reinnehme.
Können Sie da in dem Punkt mit Herrn Friedrich mitgehen, dass man nicht zu sehr sich nach virologischen, naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten natürlich orientieren sollte? Ja.
Natürlich gehe ich damit. Ich will ein möglichst breites Spektrum von Wissenschaftlern haben. Auch die Juristen sind Wissenschaftler, auch die Pädagogen sind Wissenschaftler, auch die Kommunikationswissenschaftler sind Wissenschaftler. Es geht darum zu fragen, was sagt uns das Grundgesetz? Das Grundgesetz soll ja, das wird in den nächsten Wochen oft gesagt werden, ein Ad vademecum sein für Alltagssituationen und für schwierigste Situationen. Und ich glaube, das ist viel zu wenig geachtet worden.
Hm. Wobei, ich muss sagen, mir fehlt absolut die Fantasie, mir vorzustellen, wenn in unserer derzeitigen Diskussionssituation, die wir gesamtgesellschaftlich haben, wenn wir an Wissenschaften Fragen adressieren, dass wir plötzlich mehr auf die Verfassungsrechtler hören würden als auf die Naturwissenschaftler gesamtgesellschaftlich. Wir beide vielleicht schon. Ich glaube, dass es darum geht, was dürfen wir in einer Demokratie an Grundrechtseinschränkungen überhaupt zulassen und was muss tabu sein. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Naturwissenschaftler und Verfassungsrechtler hier innerhalb einer Kommission eine Sprache finden würden. Ja.
Ich wünsche es mir. Und wir müssen uns das alle wünschen. Also,
und das muss aber offen ausgetragen werden, um das nochmal zu sagen, dass wir nochmal sehen, dass wir hier zwei unterschiedliche Ebenen von Antwortweisen haben, dass der Naturwissenschaftler oder die Naturwissenschaftlerin klar sagen kann, was passiert, wenn Menschen zusammenkommen, wo welche infiziert sind und andere nicht und so weiter, aber dass sie uns nicht politisch sagen kann, ob das für unsere Gesellschaft gut wäre, deshalb die Schulen zu schließen. Die Abwägung, wie entscheiden wir, warum ist uns der Grundrechtskatalog so wichtig, egal in welcher Krise wir uns befinden. Ob es die Klimakrise ist, ob es eine Pandemie ist, ob es zum Beispiel militärische Herausforderungen sind, die vor uns stehen können. Auf all diese Bereiche strahlt das ja aus.
Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs, die hat vor einiger Zeit auch nochmal betont, dass Kinder und Jugendliche ja über die Gebühr gelitten haben während der Pandemie, dass sie von langen Schulschließungen betroffen war, zu einer Zeit, als Sportveranstaltungen schon wieder möglich waren, Restaurantbesuche in begrenztem Rahmen, und dass sichergestellt werden sollte, so die Position des Ethikrates, dass die Schutzbefohlenen, also die Kinder, in Zukunft besser geschützt würden. Wäre das ein Aspekt aus Ihrer Sicht, den man betonen sollte?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn wir jetzt mit Pädagogen reden, welche gravierenden Defizite es bei den Abiturientenjahrgängen gibt, dann kriegt man Gänsehaut. Es sind die Folgen der, wie ich meine, übereilten und zu langen Schulschließungen. Es geht, um es juristisch zu formulieren, es geht um die Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen. Die Verhältnismäßigkeit setzt Differenzierung, also die Prüfung von Geeignetheit, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit voraus. Und diese Prüfung ist von der Politik in den Corona-Jahren sehr, tja, lustlos, auch von der Exekutive, von den Verwaltungsbehörden bis hinauf zu den Gerichten, sehr lustlos vorgenommen worden. Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich aus der Affäre herausgemogelt in ganz wenigen Entscheidungen. Und ich denke, man darf sich nicht mehr vorbeimogeln an den Problemen, weil, wie es Herr Friedrich richtig sagt, auch andere als gesundheitliche Krisen geben wird. Und ich will nicht, dass die Grundrechtseinschränkung sozusagen zur ersten Reaktion auf krisenhafte Entwicklungen gehört.
Da stimmen wir auch völlig überein. Ich muss allerdings sagen, mir ist diese Argumentation, die sozusagen an das Zitat von Frau Büchs, dem ich völlig zustimme, anschließt, schon wieder viel zu funktionalistisch. Man geht dann so hin und sagt, ja gut, die Schulschließung war nicht gut, jetzt sind die Zeugnisse so schlecht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass man Kinder nicht einsperren darf. Dass man Kinder zusammen aufwachsen lassen muss.
Ja, auch das, weil man, dass Kinder lernen können müssen.
Dass sie lernen können müssen. Aber wenn wir sagen, ja, ich unterschiebe Ihnen das jetzt gar nicht, ich will nur den Punkt, weil ich den sehr oft so erlebe. Wenn wir einfach das nur an Schulnoten festmachen, dann würde man kommen können und sagen, ja gut, dann müssen wir beim nächsten Mal irgendwie gucken, dass wir den Online-Unterricht, den Zuhause-Unterricht irgendwie verbessern. Aber das wäre nicht der Punkt. Ich glaube, darüber sind wir auch einig.
Da sind wir uns ganz einig. Ja. Es geht tatsächlich um das Lernen können. Und es geht darum, dass nicht nur die Kinder aus besser situierten Familien, weil sie zu Hause gute Verhältnisse vorfinden, im digitalen Unterricht profitieren und die anderen völlig abfallen.
Dass Kinder einfach auch zusammensitzen können müssen und raufen müssen auch, und sich auch, und miteinander spielen müssen. Auch die Studierenden, die sich nicht kennengelernt haben, die da in solche Situationen gekommen sind, die einfach menschlich unerträglich sind.
Ich würde ganz gerne nochmal auf eine mögliche Heilung gesellschaftlicher Wunden zu sprechen kommen. Es hat eine Studie gegeben, die ist vor einigen Monaten rausgekommen, die finde ich persönlich recht ernüchternd. Ein Forscherteam aus Deutschland, Österreich und den USA hat herausgefunden, dass unsere Erinnerungen an die Pandemie verzerrt sind. Und zwar in ganz unterschiedliche Richtungen verzerrt, gemäß des Impfstatuses. Je mehr ein Mensch sich damit identifiziert, dass er oder sie geimpft ist, desto stärker behauptet er, die Pandemie schon immer als sehr gefährlich empfunden zu haben. Auch wenn das nicht unbedingt stimmt. Und umgekehrt, wie überzeugter jemand davon ist, dass es gut ist, nicht geimpft zu sein, desto mehr behauptet er auch, dass er keine große Angst gehabt hat. Und die Forscher sehen das bedenklich, weil sie darin die Gefahr wittern, dass die Polarisierung der Gesellschaft weiter Bestand hat. Wie kommt man denn aus diesem Teufelskreis raus?
Der große Fehler, der gemacht worden ist in der politischen Debatte, steckt schon im Wort Impfgegner. Man darf Gegner einer Impfpflicht, man durfte sie nicht einfach als pauschal als Impfgegner abservieren. Ganz viele haben gar nichts gegen Impfung gehabt, sind selber geimpft, waren also keine Impfgegner, hatten aber etwas gegen den staatlichen Zwang, der beinahe durchgesetzt worden wäre. Sie sind also Zwangsimpfungsgegner gewesen. Diese Impfungsdebatte ist wirklich ein Exempel dafür, dass es spätestens jetzt Zeit ist für die Abrüstung in der ganzen Corona-Debatte. Abrüstung, Aufklärung und Achtung der Grundrechte, das ist meines Erachtens die 3A-Regel für künftige Krisen- und Pandemiesituationen. Und wir müssen auch danach trachten, die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger zu achten. Eine gute Demokratie muss an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger glauben, muss die Eigenverantwortung stärken und nicht denunzieren, wie es lange in dieser Debatte gemacht worden ist. Und zwar auch dann, wenn diese Bürgerinnen und Bürger protestieren und demonstrieren. Das ist mir ganz unangenehm aufgestoßen in der Corona-Zeit, die Art und Weise, wie Demonstrationen per se kritisiert und dämonisiert worden sind.
Herr Friedrich?
Da kann ich direkt anschließen, die zivilisierte Führung eines Streits. Was ganz wichtig ist und was im Moment völlig abhanden gekommen ist, ist die Idee, innerhalb eines Streits sich einzugestehen, dass man ja auch selbst falsch liegen könnte. Und dass der andere, mit dem ich streite, nicht mit mir streitet, weil er irgendwie dumm ist, sondern weil er einfach tatsächlich mit guten Gründen die Welt anders sieht als ich. Ich würde wirklich appellieren wollen an jeden, den das umtreibt, dass er sich sagt, vielleicht hat ja der andere auch recht oder vielleicht hat er zumindest gute Gründe für seine Meinung. Und wir haben natürlich das Problem, dass unsere politische Organisation uns genau das nicht vormacht. In den Medien wird immer wieder versucht, den Dissens klar zu machen, die klare Meinung und der andere hat keine Ahnung. Und da müssten wir von wegkommen. Das wäre, glaube ich, für die kommenden Herausforderungen eine ganz, ganz großartige Sache, wenn wir uns sagen, vielleicht hat der andere auch recht.
Herr Brandl, Herr Friedrich, wir nähern uns der Schlussphase dieser Streitkultur. Zu der Frage, brauchen wir eine bessere Aufarbeitung der Corona-Pandemie? Brauchen wir eine Enquete-Kommission im Bundestag? Und ich möchte Sie beide fragen, ob Sie in diesem Gespräch, wo Sie ja mit unterschiedlichen Positionen gestartet sind, Herr Brandl pro Enquete-Kommission, Herr Friedrich contra. Ich möchte Sie fragen, was haben Sie vom anderen gelernt, mitgenommen oder worüber werden Sie noch einmal nachdenken? Vielleicht zunächst Sie, Herr Brandl?
Ich glaube, dass ich mitgekriegt habe, was Herr Friedrich eben gefordert hat. Immer sich wieder zu sagen, womöglich hat auch der andere recht. Und wenn wir so miteinander reden, wie wir es eben getan haben, dann ist es ein Beispiel dafür, wie ich mir eine heilsame Debatte vorstelle. Und wenn diese Sendung ein Beispiel dafür gewesen ist, bin ich glücklich.
Herr Friedrich, ja. Was haben Sie mitgenommen?
Ich kann es ja ganz konkret sagen. Ich kann mir eine Kommission inzwischen vorstellen, die nicht im Wesentlichen von Naturwissenschaftlern und Medizinern besetzt ist, sondern tatsächlich, sagen wir mal, dominiert wird von Politikwissenschaftlern, von Juristen, von Verfassungsrechtlern vor allem. Und dass wir diese Stimme der Verfassung und der Grundrechte in so einer Kommission stark machen würden, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass da am Ende etwas herauskommt, was vielleicht dann doch besser ist, als ich es mir am Anfang der Sendung vorstellen konnte.
Brauchen wir eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Politik im Bundestag? Das war die Streitkultur. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Jörg Friedrich, Philosoph und Publizist, und Heribert Prantl, langjähriger Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, Buchautor und Jurist.
Danke, Frau Rickers.
Ich danke Ihnen auch.
Am Mikrofon verabschiedet sich Ute Reckers. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende wünsche ich.